Wenn Rudolf Gehler die Solosonaten oder Partiten von Bach spielt, lässt er seinen normalen geraden Bogen im Geigenkasten. Stattdessen greift er zu einem Rundbogen. Auffällig daran ist zunächst die gewölbte Bogenstange, die ihn von dem gängigen, dem sogenannten Turtbogen, unterscheidet. Auf den zweiten Blick erkennt man anstelle des Frosches einen Leichtmetallhebel. Er lässt sich öffnen oder schließen und wird mit dem Daumen der rechten Hand bedient. Rudolf Gehler?
Dieser Hebel wird durch Öffnung, also Abspreizung von der eigentlichen Bogenstange, näher an die Spitze gebracht, sodass die Haare locker werden. So locker, dass sie schließlich auch die Bogenstange an jedem Punkt berühren können und sich damit der Stegrundung anpassen.
Für den Spieler eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten. Wenn nötig, kann er alle vier Saiten gleichzeitig anstreichen und mehrstimmige Akkorde nicht nur anreißen, sondern tatsächlich aushalten. So entsteht ein verblüffend neuer Klang. Vollgriffig, ruhig und gleichmäßig. Mit dem Turtbogen lässt sich eine so komplexe Mehrstimmigkeit kaum noch realisieren, zumindest nicht klangschön und rhythmisch präzise. Abrupte Akkordbrechungen sind einfach nicht zu vermeiden. Ebenso wenig ein beständiges Forte oder Fortissimo, weil drei Saitenebenen nur unter Druck gleichzeitig erreicht werden können. Anscheinend wurde dieser arpeggierte Klang schon im 19. Jahrhundert als unvollständig empfunden. Brahms und Schumann nahmen Transkriptionen der Bachschen Solowerke vor. Mendelssohn schrieb für alle Partiten und Sonaten gar eine Klavierbegleitung. Nicht jeder äußerte seine Missbilligung indes so drastisch wie George Bernard Shaw, der eine Zeit lang auch als Kritiker tätig war. Nach einem Konzert, in dem er immerhin Joseph Joachim gehört hatte, fällte er ein vernichtendes Urteil. Joachim kratzte frenetisch seinen Bach, produzierte Töne, nach denen der Versuch, Muskatnuss auf einer Schuhsohle zu reiben, sich wie eine Äolienharfe angehört hätte. Später war es dann Albert Schweitzer, der aus seiner Abneigung gegenüber arpeggierten Akkorden keinen Hehl machte. Auf seine Anregung hin machten sich nun einige Musiker und Tüftler an die Konstruktion eines geeigneteren Geigenbogens. Gewölbt sollte er sein, in Anlehnung an alte Vorbilder und ausgerüstet mit einer neuartigen Hebelmechanik zur Veränderung der Haarspannung. Das Modell Rolf Schröders fand schließlich Schweitzers ungeteilte Zustimmung. Ein gutes Jahrzehnt später, in den 60er Jahren, wurde Schröder der Lehrer Rudolf Gehlers.
Ich bin, ohne zu wissen, zu wem ich mich da begebe, Schüler gewesen von Rolf Schröder. Das ist der Mann, der mit Albert Schweitzer zusammen diesen Rundbogen gebaut hat. Schröder war Bastler und gleichzeitig ein hervorragender Geiger, war Konzertmeister der Dresdner Philharmoniker. Und er lebte später in Kassel. Ich bin in Kassel als Schüler zu ihm in den Unterricht gegangen und habe bei der Gelegenheit den Bogen kennengelernt. Und habe natürlich mich sehr interessiert dafür. Und er sagte mir, also das darfst du erst lernen, wenn du als Geiger fertig ausgebildet bist.
Der junge Schüler befolgte den Rat und investierte weitere 5 Jahre Lehrzeit. So lange braucht man mindestens, um die andere Bogen- und Grifftechnik zu erlernen. Konkret bedeutet das Folgendes. Die rechte Hand, die den Bogen führt, muss ihre Haltung ständig verändern, weil der Daumen den Hebel bedient. Bei einstimmigen Passagen wird er geschlossen, bei mehrstimmigen geöffnet.
Auf der linken, also der Griffhand, ist der Unterschied folgender. Ein zweistimmiger Akkord wird genauso gegriffen wie mit dem geraden Bogen, aber ab der Dreistimmigkeit und Vierstimmigkeit muss gleichzeitig gegriffen werden. Und alle vier Finger müssen gleichzeitig aufgesetzt werden. Das hat wesentliche Folgen für die Intonation. Alle vier Töne müssen zusammenstimmen. Wenn also die Finger für die Töne aufgesetzt sind, kann ich nicht noch einmal eine Korrektur vornehmen, weil die Spannung in der Hand zu groß ist, sodass die Intonation sehr leicht getrübt werden kann, wenn die Vorbereitung der linken Hand und die Reflexe der linken Hand nicht speziell dafür geschult sind.
Vielleicht ist die lange zusätzliche Lehrzeit ein Grund dafür, warum heute junge Musiker kein Interesse mehr am Rundbogenspiel haben. Auch eine folgenschwere Äußerung Albert Schweitzers schadete dem Rundbogen mehr, als ihm nützte. Schweitzer hatte die von Schröder entwickelte Konstruktion als Bachbogen gepriesen. Ein Irrtum, denn einen solchen Bogen hatte es vorher nicht gegeben. auch nicht zur Zeit Bachs, als die Bögen noch leicht gewölbt waren. Wie ein Kontrapunkt zog sich diese Kritik durch eine jahrzehntelange heftig und emotional geführte Diskussion. Erstaunlicherweise blieb ein anderes Argument dabei weitgehend unberücksichtigt, dass nämlich auch der gerade Bogen nicht als historisch gelten kann, weil er erst viel später in Gebrauch kam. Rudolf Gehler ist derzeit der letzte Vertreter der Rundbogentradition, die er mit eigenen Konzertabenden und Interpretationsvergleichen engagiert fortführt. Und die Zuhörer? Allen wissenschaftlichen Diskussionen zum Trotz scheinen sie sich hauptsächlich auf den Klang zu konzentrieren.
Das Publikum reagiert sehr positiv. Der Klang geht dem Publikum besser ein und ist besser genießbar. Es klingt eben entweder wie ein Streichquartett, wenn es vierstimmig ist, oder wie ein Tasteninstrument, also orgelähnlich, ein ziemlich schlackenloser Klang, der sonor ist, auch raumfüllend ist, aber nicht so forciert wirkt. Das ist dem Publikum immer sehr angenehm. Es geht gut ins Ohr.